SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Volkswagen in der Krise.
Also ich finde es ganz schön krass.
Die Reportage aus der VW-Stadt Wolfsburg. Und im Tagesgespräch um 1 die Frage an den Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer: Was ist bloß mit VW los? Dann vor allem die Verbraucher sollen Strom sparen. Der Ständerat will die Strombranche nicht in die Pflicht nehmen. Und eine andere Sicht auf die Flüchtlingskrise. Für die Weltmächte Russland, China und die USA ist das Problem weit weg. Im Studio sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann sorgt sich um mögliche Folgen des VW-Skandals für die Schweiz. Die Vertrauenskrise könnte auch der Schweizer Zuliefererindustrie für die Automobilbranche schaden.
Wir haben ein Rheintal in unserem Land, das ist Komponentenhersteller, Zulieferer für die deutsche Automobilindustrie. Sollte in Deutschland jetzt wegen dieser Vertrauenskrise mit irgendeinem Nachfrageeinbruch umgegangen werden müssen, dann heißt das, dass es direkt durchschlagen würde zu den Zulieferern. Das Skandal war persönlich schockiert, weil es offensichtlich vorsätzlich ist. Und es muss jetzt blitzartig aufgeräumt werden, damit die Beschädigung nicht in den Arbeitsmärkten ankommt.
Bei VW braucht es Reformen bei der Konzernstruktur, sagt Bundesrat Schneider-Ammann. Aufsichtsrat und Vorstand seien zu wenig klar getrennt. Importierter Strom aus Kohlekraftwerken soll nicht teurer werden. Der Ständerat hat es abgelehnt, eine Abgabe auf Strom zu erheben, der nicht aus CO2-freier Produktion stammt. Mit der sogenannten Dreckstromabgabe hätte ein Zeichen gesetzt werden sollen für die einheimische Wasserkraft. Die Mehrheit war jedoch der Meinung, diese Abgabe widerspreche internationalen Verpflichtungen, zudem gefährde sie die Industrie. Der Kanton Nidwalden protestiert mit einem Referendum gegen den nationalen Finanzausgleich. Dieser sei systemwidrig und schröpfe finanzstarke Kantone zu stark, argumentiert das Nidwaldner Kantonsparlament. Es verlangt nun, dass das Volk über den Finanzausgleich für die Jahre 2016 bis 2019 abstimmen kann. Das Referendum kommt allerdings nur dann zustande, wenn es von 8 Kantonen unterstützt wird. Der Betrag, den Nidwalden für den Finanzausgleich zahlen muss, hat sich seit 2011 stark erhöht, von knapp 15 Millionen Franken auf gut 21 Millionen Franken. Fürs kommende Jahr sind 31 Millionen budgetiert. Im Kanton Zug denkt die Regierung über eine Steuererhöhung nach. Laut dem Finanzdirektor Peter Häcklin reicht Sparen möglicherweise nicht mehr aus, um die Zuger Kantonsfinanzen wieder ins Lot zu bringen. Der Regierungsrat rechnet im Budget für nächstes Jahr mit einem Minus von gut 26 Millionen Franken bei Einnahmen von knapp 1,5 Milliarden Franken. Allerdings kommt das Budget in dieser Form nur zustande, weil der Kanton eine Reserve anzapft. Grund für die schlechten Aussichten sind vor allem die Steuereinnahmen. Diese steigen zwar wieder an, jedoch weniger stark als erhofft. Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt hat in Deutschland einen Rechtsstreit gegen den Gummibärchenhersteller Haribo endgültig gewonnen. Laut dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe werden die Markenrechte von Haribo durch den Lindt-Schokoladenteddy nicht verletzt. Haribo sah dies anders und wollte den Goldbären von Lindt aus den Verkaufsregalen entfernen lassen. Haribo vertreibt seit den 1960er Jahren Gummibärchen und ließ später die Wortmarke Goldbären schützen. Die Vorinstanzen hatten nicht einheitlich entschieden. Begonnen hatte der Rechtsstreit 2012. Die Übergangsregierung im westafrikanischen Staat Burkina Faso ist nach einem Militärputsch wieder im Amt. Alle Regierungsbehörden nehmen ihre Arbeit wieder auf, teilte Staatschef Michel Gafandon mit. Zuvor hatte Gafandon laut Medienberichten eine Waffenruhe mit den Putschisten ausgehandelt. Diese hatten am vergangenen Mittwoch Gafandon und mehrere Minister festgesetzt. Serbien kritisiert die Schließung von Grenzübergängen in Kroatien wegen der Flüchtlingskrise. Der Nachbar Kroatien nehme damit in Kauf, dass auch Handelswege unterbrochen würden. Das käme einer Art Handelskrieg und wirtschaftlicher Aggression gleich, sagte der serbische Außenminister in einem Interview und drohte mit Gegenmaßnahmen. Nun hat die kroatische Regierung in der Nacht einen von 8 Grenzübergängen zu Serbien mindestens für den Personenverkehr geöffnet. Lastwagen können die Grenze aber weiterhin nicht passieren. Das Wetter. Heute bleibt es wechselhaft mit weiteren Schauern. Oberhalb von 12 bis 1600 Metern schneit es. Morgen halten sich im Osten zähe Wolkenreste. Sonst wird es wieder sonniger bei 16 Grad im Norden und 22 Grad im Süden.
12.36 Uhr, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Vor allem wir, die Konsumenten, sollen Strom sparen, um die Energiewende zu schaffen. Warum der Ständerat die Strombranche schont. Dann, die Weltengemeinschaft tut sich schwer mit der Flüchtlingskrise.
Man anerkennt hier bei der UNO das Problem, aber konkrete und vor allem realisierbare Lösungen hat eigentlich niemand.
Viel guter Wille, keine Rezepte am UNO-Sitz in New York. Und ein Aargauer Bauer heisst Jenische willkommen.
Sicher wollen wir ein bisschen Geld verdienen dabei, sonst schmieren wir es nicht.
Ein Geschäftsmodell mit Vorbildcharakter, kurz vor eins. Zuerst zur VW-Affäre. VW titelt die Bild-Zeitung heute und schreibt weiter: 30 Milliarden Börsenwert runter. Es geht um den großen VW-Skandal. Der Konzern hat Abgaswerte manipuliert und rund um den Globus für Schlagzeilen gesorgt. Aber das ist noch nicht genug für die Volkswagen-Stadt Wolfsburg. Unter der Bildschlagzeile folgt noch in großen Lettern der Tiefschlag für den Fußballclub Wolfsburg. 5 Tore in 9 Minuten. Die Niederlage gegen Bayern München schmerzt, wenn auch nicht ganz so sehr wie das Debakel um VW. Morgengrauen in Wolfsburg. Eindrücke unseres Deutschlandkorrespondenten Peter Vögeli.
Es ist dunkel um 6 Uhr in Wolfsburg und doch herrscht schon viel Betrieb. Schichtwechsel. Vor Tor 17 die Tunnelschenke, Kneipe und Kiosk, wo sich die Belegschaft der Nachtschicht versammelt.
Ich hätte gerne eine Bildzeitung.
Bitte schön. 80.
Was habe ich Ihnen gegeben?
70. Ist dunkel.
Dankeschön. Darf ich Sie mal fragen? Was sagen die Leute, die hier so kaufen, die die Bild lesen, wo drauf steht Auwei VW?
Die Kioskfrau hat Mitleid mit VW-Chef Winterkorn.
Hinter Winterkorn und ich meine, ist ja klar, der hat ja ziemlich viel hier gemacht für VW.
Andere Stimmen.
Also ich finde es ganz schön krass. Das Image ist natürlich im Arsch.
Das ist nur die Spitze vom Eisberg. Wir sind aber sicher nicht die Einzigen, die solche Sachen machen. Denn das ist ja hinlänglich bekannt, dass solche Softwaren, dass es die gibt. Und VW wird nicht der einzige Hersteller sein, der sie benutzt.
Wahrscheinlich wird es den allen Firmen so geschrieben.
Geldbussen, ja. Das können sie vielleicht aus Portokasse zahlen. Aber dieses Vertrauen, das können sie ja nicht mehr zurückkaufen.
Ich fühle mich da auch nicht so richtig betroffen von solchen, ganz ehrlich. Weil ich mache hier meine Arbeit und die mache ich gut, so gut das eben geht. Und meine Kollegen hier haben mit der ganzen Chose überhaupt nichts zu tun. Wir bauen hier Autos zusammen und sehen zu, dass die top sind.
Aber Sie identifizieren sich vielleicht mit Volkswagen?
Auf jeden Fall. Das ist mein Betrieb. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen traurig.
Oder verärgert,
ja. Ja, gut, verärgert bin ich mit Sicherheit auch.
Viele sind schon seit Jahrzehnten bei VW, trinken zum Ende der Nachtschicht ein Bier, sind enttäuscht über die Pleite des VfL Wolfsburg.
Nachtschicht, geschafft.
Neben dem Bahnhof ragen die dunklen Schornsteine der alten VW-Fabrik in die Höhe, die an Weihnachten von VW wie Adventskerzen beleuchtet werden.
Im ersten Jahr, wo sie es gemacht haben, haben sie auch noch beleuchtete Flammen oben drauf gehabt. Aber das haben sie danach nie wieder gebaut.
Sagt ein Taxifahrer. Absurd. Aber es sagt viel über die Symbiose von Wolfsburg und VW. Wolfsburg gibt es nur wegen VW. Gegründet 1938 auf dem freien Feld, wo es kein gutes Ackerland gab, aber den Mittellandkanal als Transportstraße. Gegründet nur für den Bau von Hitlers Volkswagen. Neben dem Bahnhof eilt ein Mann mit Krawatte und Kaffeebecher zur Arbeit.
Ich arbeite bei einem großen Automobilkonzern, dessen Name hier nicht genannt werden möchte. Ich bin in der Logistik tätig.
Seine Meinung?
Ich möchte das mal so ausdrücken. Es hat jemand Ziele erreichen wollen? Unbedingt. Und ist dabei vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das ist das eine, was die reine Affäre angeht. Das, was jetzt daraus gemacht wird, ist meines Erachtens nach zu viel.
Das findet auch Michael Wilkens, der Geschäftsführer der lokalen Industrie- und Handelskammer, der mich durch die Stadt fährt. Sie fahren einen Diesel?
Ich fahre einen Diesel.
Haben Sie sich da Gedanken gemacht?
Ich habe mir da ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, nein.
Wilkens macht sich auch über die wirtschaftlichen Folgen für die Region keine Sorgen.
Also mittelfristig mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, weil die gesamte Region ein super Forschungslandschaft hat, weil wir eben sehr, sehr viele gute Unternehmen haben hier in der Zulieferindustrie.
Und dann taucht das Stadion des VfL Wolfsburg auf. Was sehen wir da rechts?
Da sehen wir den Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg mit einem sehr schönen, modernen Stadion. Die Arena hat Volkswagen gebaut.
Und der zweitbeste Fußballverein der Bundesliga, der VfL Wolfsburg, gehört VW. Wolfsburg hat ein erstklassiges Kunstmuseum, dank VW. Und VW ist so wichtig für Wolfsburg, dass sich der Bürgermeister zurzeit überhaupt nicht mündlich äußert. Nicht zum Skandal und nicht einmal ganz allgemein zu seiner Stadt.
Stromsparen ist ein wichtiger Teil der Energiewende. Die Frage ist, wen nimmt die Politik da in die Pflicht? Der Bundesrat möchte bereits bei der Strombranche ansetzen. Sie soll angehalten werden, weniger Strom zu produzieren. Grundsätzlich auf der gleichen Linie steht der Nationalrat. Heute nun hat aber der Ständerat dieser Idee eine Abfuhr erteilt. Stromsparen soll damit eine Angelegenheit von uns, den Verbrauchern, bleiben. Sarah Nowotny, mit welchen Argumenten verschont der Ständerat die Strombranche?
Die Gegner dieser Idee, dass eben die Strombranche die Kunden zum Sparen anhalten soll, das waren vor allem die Bürgerlichen, und die sagen in erster Linie, diese Idee ist gar nicht praxistauglich, weil die Unternehmen das nämlich gar nicht machen können. Sie können ihre Kunden nicht zum Stromsparen anhalten. Denn es gibt ja gar keine Sanktionsmöglichkeiten. Also die Unternehmen könnten keine Bußen aussprechen, wenn sich jetzt jemand weigert, Strom zu sparen. Und ein zweites wichtiges Argument war, es sei unfair, nur die Verkäufer von Strom dazu zu zwingen, die Kunden zum Sparen zu bringen. Man müsste, wenn schon, auch die Benzinverkäufer dazu anhalten, Autofahrern weniger Benzin zu verkaufen.
Heißt der Entscheid auch, die Stromlobby hat sich im Ständerat durchgesetzt?
Ja, das kann man so sagen. Die Stromlobby hat sich durchgesetzt. Sie war von Anfang an vehement gegen dieses Modell, hat von Planwirtschaft gesprochen und hat auch von Anfang an gehofft, dass der Ständerat diese Idee kippen würde. Der Ständerat tut das jetzt auch, und das war auch ziemlich wahrscheinlich, und zwar, weil erstens der Ständerat oft wirtschaftsfreundlich entscheidet und weil zweitens viele Ständeräte mit der Stromlobby verbandelt sind.
Man muss sagen, der Entscheid fiel recht knapp. Was waren denn die Argumente jener, die die Strombranche in die Verantwortung nehmen wollen?
Das waren ja vor allem Linksgrün, diese Befürworter dieses Modells. Sie sagen in erster Linie, das Modell funktioniert ja woanders auch schon, in anderen Ländern und Staaten, zum Beispiel in Dänemark und Kalifornien. Und außerdem finden die Befürworter, dass eigentlich alle beim Stromsparen helfen sollen, nicht nur die Kunden.
Nun ist es andersrum. Stromsparen soll in der alleinigen Verantwortung jedes Einzelnen bleiben. Was bedeutet das für die Energiewende?
Das ist schwer zu sagen, weil ja, wie gesagt, nicht klar ist, ob dieses Modell in der Praxis überhaupt funktioniert hätte. Es gibt aber ein Argument, das dafür spricht, dass Stromsparen auch ohne dieses Modell, also ohne dass die Unternehmen die Kunden zum Stromsparen anhalten, klappt. Und zwar ist das, dass die ganz großen Stromverbraucher, also die Stahlwerke und andere, die müssen in Zukunft sowieso Strom sparen. Die müssen mit dem Bund verbindliche Vorgaben abmachen und dann eben entsprechend Strom einsparen. Dort, wo es einschenkt, wird also gespart.
Nun geht das Geschäft nochmals in den Nationalrat. Es ist also noch nicht das letzte Wort gesprochen. Gleichzeitig zeichnet sich eine Strommarktöffnung ab. Wird die Diskussion dann nicht sowieso obsolet, weil dann ausländische Konzerne billigen Strom anbieten dürfen?
Ja, das könnte durchaus sein, dass diese Idee dann obsolet wird, weil es ist kaum denkbar, dass der Bund ausländische Stromverkäufer dazu anhält, Schweizer Kunden zum Sparen zu zwingen. Das kann ich mir nicht vorstellen, und das ist sowieso nicht möglich ohne ein umfassendes Stromabkommen mit der EU.
Danke ins Bundeshaus. Das waren Einschätzungen von Sarah Nowotny. Thank you.
Viertel vor eins. Der Umgang mit der Flüchtlingskrise schadet dem Ansehen der EU. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini findet in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung deutliche Worte. Die inneren Teilungen würden weltweit wahrgenommen. Das schwächt unsere Glaubwürdigkeit nach außen sehr. Wie schwer sich die EU tut, zeigte sich gestern wieder. Die Innenminister haben zwar beschlossen, 120.000 Flüchtlinge auf die Mitgliedsländer zu verteilen, allerdings gegen den Willen der Slowakei, Tschechiens, Ungarns und Rumäniens. Doch wie wird die Flüchtlingskrise eigentlich über Europa hinaus wahrgenommen? Dort, wo sich die Dramen nicht in unmittelbarer Nähe abspielen, in den Weltmächten Russland, China und den USA? Das wollten wir von unseren Korrespondenten wissen. Als erstes gehen wir nach Moskau zu Peter Giesling.
Immer wieder wird hier in Russland, vor allem am Fernsehen, auch mit etwas Häme über die vielen Flüchtlinge berichtet, welche nun seit Wochen an den Grenzen der Länder Südost- und Westeuropas nach neuen Einreiserouten suchen. Zwar kämen flüchtende Syrer zum Teil auch nach Russland, von hier aus suchten diese dann aber meist einen Durchschlupf nach Schweden und Norwegen und so eben nach Westeuropa, wird mit Genugtuung festgestellt. Russland selbst ist von den Flüchtlingsströmen aus dem Mittleren Osten denn auch kaum betroffen. Der schlimme Krieg in Syrien wird zwar auch hier nicht verharmlost, insbesondere nicht das brutale Vorgehen der radikalen Islamisten. Das Gemetzel des mit dem Kreml verbündeten syrischen Machthabers Assad aber wird hier kaum kritisch beleuchtet. Assads Vorgehen wird hier in Moskau vielmehr als konsequent, als folgerichtig und letztlich stabilitätsorientierend dargestellt, obwohl insbesondere auch Assads brutale Kriegsführung Abertausende von Syrern in die Flucht getrieben hat. Russlands Berichterstattung über die aktuellen Flüchtlingsprobleme in Westeuropa dient auch propagandistischen Zwecken. Während sich Russland geschickt gegenüber Feinden und Beeinträchtigungen von außen einigele, werde der dekadente Westen mit dem nicht enden wollenden Flüchtlingsstrom immer mehr von einer eigentlichen Apokalypse bedroht, heißt es hier in Russland.
Russland schaut also gar mit einer gewissen Genugtuung Richtung Westen. Und auch in China ist die Flüchtlingskrise, wenn überhaupt Thema, Wasser auf die eigenen Mühlen. Das zeigt der Bericht von Urs Morf in Peking.
China ist im Moment weit davon entfernt, Europa bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise beizustehen. Das geht aus Berichten und Kommentaren der staatlichen Medien zum Thema hervor. Die erschütternden Bilder des ertrunkenen syrischen Jungen, Überklettern von Stacheldrahtgrenzen, Prügeleien um Plätze in Zügen und Bussen, Kanzlerin Merkels Interventionen. Das Gröbste der Tragödie bekommen auch die Chinesen zu sehen. Aber das Thema ist hierzulande keineswegs prioritär. Es findet, wenn überhaupt, gegen Schluss der Nachrichten statt, auf den hinteren Seiten der Zeitungen. Schlagzeilen macht geografisch Näherliegendes oder der kommunistischen Führung Wichtigeres. Auftritte von Staats- und Parteichef Xi Jinping, aber auch Katastrophen im eigenen Land. Die sporadischen Berichte über Flüchtlinge und Bürgerkriege in Syrien, Irak und Libyen sind dafür unterschwellig stets etwas lehrerhaft. Seht hier, wie schlimm es dort ist und wie gut wir in China es doch haben, dank der Fürsorge der Partei. Laut redaktionellen Kommentaren ist die Flüchtlingskrise zudem der Preis, den Europa halt nun für verfehlte westliche Interventionen im Mittleren Osten und Nordafrika zu bezahlen hat. Sicher nicht ganz falsch. Nur, das traditionelle Abseitsstehen Pekings bei internationalen Versuchen, Konflikte wie in Syrien zu lösen, ist ja auch keine Alternative. Aber das wird von Chinas Medien natürlich nicht thematisiert.
Etwas weniger unbeteiligt als im Osten zeigt man sich im Westen, in den USA. Aber auch dort sind Europa und die Flüchtlinge ziemlich weit weg. Bert Soltermann aus Washington.
Gut 1500 Flüchtlinge haben die Vereinigten Staaten seit Ausbruch des Syrien-Konflikts vor 4 Jahren aufgenommen. Und die Obama-Regierung hatte sich lange Zeit gelassen, bis sie vor einigen Tagen entschied, im nächsten Jahr deutlich mehr ins Land zu lassen. Die Rede ist nun von 10.000 syrischen Flüchtlingen. Vielleicht sind es am Ende gar noch etwas mehr. Im Vergleich zu den Zahlen aus Europa aber immer noch tief und nicht viel mehr als eine Geste. Bis jetzt versuchten die USA, das Flüchtlingsproblem vor allem mit Geld zu lösen. 4 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe vor Ort. Und den Auslöser der Massenflucht, den Krieg in Syrien, zu stoppen, indem sie Training und Waffen an Rebellen liefern, die gegen den IS und das Assad-Regime kämpfen, mit wenig Erfolg. Obama wird deswegen nicht nur von Republikanern kritisiert. Neuerdings versuchen die USA, in Syrien doch wieder enger mit den Russen zusammenzuarbeiten. Der Ausgang dieser Bemühungen ist allerdings noch offen. Wer sich nicht besonders fürs Thema interessiert, bekommt hierzulande nicht viel mit von der Flüchtlingskrise in Europa. Der Präsidentschaftswahlkampf und der Papstbesuch dominieren die Medienberichterstattung. Die Kinderflüchtlinge aus Zentralamerika, die vor einem Jahr die Südgrenze zwischen Mexiko und den USA zu Zehntausenden überschritten, haben für deutlich mehr Aufsehen und Aufregung gesorgt. Kein Wunder. Diese Flüchtlingskrise fand nicht im fernen Ausland, sondern direkt vor der eigenen Haustüre statt.
Wenig Interesse also in den USA, Häme in Russland und auch China zeigt sich von der Flüchtlingskrise kaum berührt. Frage nun an Fredrik Steiger, im Moment am UNO-Hauptsitz in New York. Fühlt sich die Welt tatsächlich nicht zuständig für die Flüchtlingskrise?
Die Antwort ist eine doppelte Ja und Nein zugleich. Und zwar Ja insofern, als viele UNO-Organisationen, allen voran das UNO-Flüchtlingshilfswerk, das UNHCR, viel tut, um den Flüchtlingen vor Ort im Nahen Osten zu helfen und auch politisch Druck macht in Europa, in den Ländern, damit diese großzügig Flüchtlinge aufnehmen. Aber eben auch Nein, indem weite Teile der Welt, viele Länder sich nicht wirklich betroffen fühlen. Allen voran die Golfstaaten, die ja eigentlich die naheliegenden Zufluchtsländer für arabische, für muslimische Flüchtlinge wären. Dann aber eben auch die großen Mächte Russland und die USA. Russland, das traditionell sehr enge Beziehungen zu Syrien pflegt, reagiert in der Flüchtlingsfrage überhaupt nicht. Die betrachten das einfach alle als primär europäisches Problem.
Nun geht es am derzeitigen UNO-Gipfel ja eigentlich um die Entwicklungs- und Umweltziele bis 2030. Ist die Flüchtlingskrise überhaupt Thema?
Sie ist indirekt ein Thema, denn mit den Nachhaltigkeitszielen soll ja gerade die Situation in armen Ländern verbessert werden, bessere Lebensgrundlagen geschaffen werden. Das betrifft nicht so sehr die Flüchtlinge aus Syrien, das betrifft aber viele Wirtschafts- und Klimaflüchtlinge. Also indirekt spricht man schon darüber. Direkt um die Flüchtlingsfrage geht es allerdings nicht während des Nachhaltigkeitsgipfels, wohl aber nächste Woche. Da hat nämlich UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zum ersten Mal zu einem UNO-Flüchtlingsgipfel eingeladen. Und dort wiederum wird unmittelbar über Hilfe gesprochen werden, aber eben auch über das Flüchtlingsrecht, über die völkerrechtliche Grundlage von Asylgesuchen und Asylbegehren.
Und hat die Weltengemeinschaft denn irgendwelche konkreten Ideen, um den Flüchtlingen, um Europa beizustehen?
Eigentlich wenig, man muss sogar sagen, erschreckend wenig, ob schon Generalsekretär Ban Ki-moon in diesen Tagen in deutlichen Worten über die Behandlung und über das Schicksal der Flüchtlinge gesprochen hat, dieses als schrecklich bezeichnet hat. Man anerkennt hier bei der UNO das Problem, aber konkrete und vor allem realisierbare Lösungen hat eigentlich niemand.
Und woran hapert es? Warum nicht?
Ich glaube, die Meinung, und die hört man zumindest hinter vorgehaltener Hand sehr häufig, man geht davon aus, Europa ist ja reich, Europa ist demokratisch, die werden mit diesem Problem schon fertig.
Die Welt tut sich ja auch schwer mit Lösungen, um das Übel sozusagen an der Wurzel zu packen, den Krieg in Syrien zu beenden. Gibt es da bei der UNO neue Anstöße?
Es gibt jetzt einen neuen Versuch, einen politischen Prozess wieder zu beginnen. Es wurden Arbeitsgruppen eingesetzt vom UNO-Syrien-Friedensvermittler Staffan de Mistura. Eine dieser Arbeitsgruppen wird übrigens vom Schweizer Nicolas Michel geleitet. Ob die aber etwas tun können, wird sich vermutlich oder möglicherweise nächste Woche zeigen. Denn da ist man gespannt darauf, auf die Rede vom russischen Präsidenten Putin in der Generaldebatte. Was wird er zu Syrien sagen? Wird er die Hand ausstrecken. Zu westlichen Ländern, vor allem zu den USA, werden die USA eine allenfalls ausgestreckte Hand ergreifen. Denn nur wenn es eine gemeinsame Front gibt, die Islamisten zu bekämpfen, aber möglicherweise mittelfristig auch Diktator Assad abzusetzen, nur dann besteht eine Chance für politische Bewegung im Syrien-Konflikt. Denn genau darunter hat ja dieser Konflikt extrem gelitten in den letzten Jahren, dass eben nicht mal ein Minimalkonsens, vielmehr totale Uneinigkeit zwischen den hauptbetroffenen großen Mächten bestand.
Sagt Friedrich Steiger, er ist im Moment für uns am UNO-Gipfel in New York. Schweizer Fahrende müssen findig sein, um auf ihrer Reise Orte zu finden, wo sie Halt machen können. Viele Kantone lassen sich Zeit, obwohl sie Durchgangsplätze schaffen müssten. Denn gegen Plätze für Fahrende gibt es oft Widerstand in den Gemeinden. Ein Aargauer Bauer hatte deshalb eine Idee, die ihm erst noch Geld bringt. Nun folgt ihm auch der Kanton. Alex Moser hat die ganze Geschichte.
Leo Meyers Landwirtschaftsbetrieb Klosterschür liegt bei Würnlos, gleich neben der bekannten Autobahnraststätte zwischen der A1 und der Limmat. Der Verkehr ist deutlich hörbar. Auf einer Wiese direkt angrenzend zum Bauernhof stehen zurzeit 10 Wohnwagen. Leo Meyer kennt die meisten seiner Gäste schon lange.
Das ist eine Familie, die schon seit längerem kommt. Früher mit 3 Töchtern und jetzt sind sie allein. Die eine Tochter ist in 7 Wagen dort unten mit ihrem Mann. Seb dort ist ihre Schwiegermutter. Man lernt die Leute schon ein bisschen kennen, weil man eben weiss, dass Seb ist mit dem verwandt und Seb ist mit dem verwandt. Das läuft einfach so.
Alles begann vor 12 Jahren. Eine jenische Familie fuhr mit ihrem Gespann vor und fragte Meyer, ob sie hier für 14 Tage bleiben dürfe. Meyer dachte sich, warum nicht? Unter den Fahrenden wurde der Platz sofort bekannt und war von da an ständig besetzt. Das war nicht allen recht.
Wir haben dann auch von der Polizei Besuch bekommen, dass wir es nicht mehr auf dieser Wiese lassen könnten, wo wir es dort hatten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann müssen sie halt gehen. Das ist für uns auch kein Problem. Und dann hat dann der Polizist gesagt, wir sollen es zum Haus annehmen, dass auch niemand etwas. Und seitdem ist das Kind geboren.
12 Jahre lang drückten die Behörden ein Auge zu. Denn zonenkonform war der Stellplatz von Leo Meyer eigentlich nicht. Aber weil an einem anderen Ort ein Projekt für einen Durchgangsplatz scheiterte, war der Kanton umso mehr an einem Platz in Würnlos interessiert. Und so suchte der Kanton nach einer sauberen Lösung für Landwirt Leo Meyer. Meyer war sofort dabei, auch die Gemeinde Würnlos stand später hinter dem Projekt. Auf der Suche nach Durchgangsplätzen für Fahrende hat der Kanton Aargau nun wieder einen offiziellen Platz dazu gewonnen. Nun sind es insgesamt 5. Und Meyers Geschäftsmodell ist jetzt ganz legal und es wirft auch etwas ab.
Sicher wollen wir ein bisschen Geld verdienen dabei, sonst machen wir es nicht.
12 Franken zahlen die Fahrenden pro Wohnwagen und Tag für einen Platz mit sanitären Anlagen. Strom und Wasser kosten extra. Bei durchschnittlich 10 Wagen ist das ein geschätzter Umsatz von 40'000 Franken pro Jahr.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht für den neuen Landwirtschaftsbetrieb auch noch eine Chance wäre, um neben dir etwas zu machen, das nicht gross stören tut, im Betriebsablauf finden und doch auch noch zum Betrieb anhörte passen.
Bereits sind andere Kantone auf den Durchgangsplatz Klosterschür aufmerksam geworden. Denn auf der grünen Wiese einen Stellplatz für Fahrende einzurichten, ist viel schwieriger durchzusetzen, als einen Bauern zu finden, der Land für Fahrende bereitstellt.
Aus dem Aargau der Bericht von Alex Moser. Es ist 1:15. Gleich im 1. und 4. das VW-Debakel und die große offene Frage: Wie ist das möglich? Wir sprechen darüber mit dem Autoexperten Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Bettina Studer.
Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann befürchtet, dass der VW-Skandal in den USA sich auch auf die hiesige Industrie auswirken könnte. Möglicherweise werde auch die Schweizer Zuliefererindustrie für die Autobranche von der Vertrauenskrise erfasst. Der Ständerat ist gegen die sogenannte Dreckstromabgabe auf importierten Strom, der aus Kohlekraftwerken stammt. Eine solche Abgabe widerspreche internationalen Verpflichtungen und gefährde die Industrie, so die Begründung. Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt hat im jahrelangen Streit mit dem Gummibärchenhersteller Haribo endgültig Recht erhalten. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschied, Lindt verletze mit seinem Schokoladenteddy die Markenrechte von Haribo nicht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.